Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche heute mit dem Ivy-Gründer Ferdinand Dabitz. Ferdinand gehört zu den jungen Gründern der deutschen Szene. Mit Anfang 20 hat er bereits Ivy gestartet. Die Bezahlmethode ermöglicht das sofortige Bezahlen, eine moderne Version von Sofortüberweisung. Dadurch will das Team mehrere Zwischenschritte aus dem Payment-Prozess entfernen und die Kosten reduzieren. Vor wenigen Wochen beteiligte sich der bekannte Startup-Investor Creandum und Business Angels wie der N26-Gründer Max Teiental an dem Unternehmen. Was der Gründer nun mit Ivy vorhat und wer zu seinen Vorbildern zählt, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Ferdinand, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hey, hallo.
Ferdinand, als erstes würde mich mal interessieren, du bist 22 Jahre alt. Wie kommt man dazu, eine Payment Company zu gründen? Weil wenn man sich so viele Payment Startups anguckt, sind das irgendwie oft so alte Payment Hasen, die irgendwie schon bei Worldpay oder irgendwie bei XYZ gearbeitet haben und aus der Erfahrung daraus dann ein eigenes Unternehmen gegründet haben. Also wie kam das bei dir so früh in deiner Karriere?
Ja, nee, absolut. Und ich glaube, du hast natürlich auch das polare Gegenteil irgendwie, also wahrscheinlich die bekannteste Payment Company der Welt, Stripe, hat halt auch irgendwie zwei 19-jährige Gründer gehabt, die irgendwie doch nochmal ein Jahr jünger waren als ich zum Beispiel. Aber klar, also ich glaube, ich habe Jura studiert im Prinzip, angefangen, und bin auch zum Thema so ein bisschen von einer regulatorischen Perspektive gekommen. Also ich hatte da so einen Job beim Max-Planck-Institut in München, Innovation und Wettbewerb, und PSD2 und Open Banking und so diese ganzen Themen waren halt, für die EU war das immer ein riesen Antitrust-Wettbewerbsthema. Ne? Also irgendwie diese Überlegung, wie kann es sein, dass europäische Unternehmen eine Visa-Steuer bezahlen, wie 2% amerikanische Monopole, und die EU kann dann halt so eine ganz krasse Dynamik auf solche Themen auch entwickeln und war deswegen auch so schnell mit PSD2 und ein Stück weit auch ein Vorreiter auf dem ganzen Thema. Und das war so mein Touchpoint, ne? Und der Moment, wo ich irgendwie dachte, das ist jetzt echt spannend. Und als ich damals halt auch rausgegangen bin aus Research irgendwie und aus dem Max-Planck-Institut, ein bisschen rausgezoomt habe, hab ich eigentlich gedacht, okay, das wäre jetzt in Europa total spannend, was die EU gemacht hat, aber eigentlich ist das jetzt eine globale Bewegung geworden, ne? Und über 60 Geografien überall auf der Welt rollen gerade vergleichbare Infrastrukturen aus. Und manche sind schon viel weiter inzwischen als die EU, weil die auch zum Teil von den Fehlern gelernt haben, die wir in Europa gemacht haben, wie Pix in Brasilien oder UPI in Indien. Und manche stehen noch ganz am Anfang der Entwicklung, wie FedNow in den USA, was irgendwie letzte Woche in der Beta live gegangen ist. Und diese ganzen jetzt internationalen Echtzeit-Zahlungssysteme, die antworten halt auch alle auf dieselbe Frage. Und wieso zahlen wir alle eine 2% Visa-Steuer? Geht es nicht irgendwie besser? Aber in der Antwort sind sie technologisch total total eigen und irgendwie regional und disparate. Und dann, wie gesagt, das wird in 10 Jahren nicht mehr so aussehen. Und wir wollen das auf eine einheitliche Schnittstelle und eine einheitliche Infrastruktur bringen für Händler. Und
Lass uns einfach nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Also was hast du da beim Max-Planck-Institut zu diesem Thema geforscht?
Also ich habe da nicht so viel geforscht. Ne? Also mein Chef hat geforscht. Und der war eben einer der Wissenschaftler, der sozusagen mit der EU, also an PSD2 und dann eben auch an allem, was danach gekommen ist, ich glaube PSR, PSD3 und so, ist ja jetzt auch in ersten Schritten announced, war da immer ein Wegbegleiter. Und das war einfach so ein sehr fruchtbares Umfeld. Und gleichzeitig hatten halt meine Mitgründer, hatten halt so ein bisschen die andere Seite der Medaille gesehen. Und vielleicht, wenn ich da vielleicht eine mögliche Lösung gesehen habe, haben die mehr Exposure aufs Problem gehabt und haben halt in E-Commerce viel Zeit verbracht und haben große Brands mit aufgebaut. Mitgründer Yoshi hat bei Roadster gearbeitet zu dem Zeitpunkt, die heute irgendwie neunstellige Umsätze online auch machen, und haben dann gesehen, okay, krass, wieso ist das eigentlich so teuer? Wenn man da so ein bisschen so jung und naiv raufschaut, ist es schon ein bisschen komisch zu sehen, dass irgendwie selbst so ein großes Unternehmen da irgendwie immer noch 150, 200 Basispunkte auf seinen Umsatz bezahlt, einfach nur um das Geld von seinen Kunden zu bekommen. Und ich glaube, das war damals so dieser naive Blick aufs Problem, der dann von der anderen Seite reinkam. Und dann im Team kennen wir uns halt schon seit 10 Jahren, also waren halt schon lange Freunde, hier in Berlin waren wir zusammen Schule gemacht, ne? Also Abi gemacht. So. Und dann haben wir da Zeit zusammen verbracht, Zeit auf dem Thema zusammen verbracht und uns dann so Schritt für Schritt auch so ein bisschen Ivy angenähert. Ne?
Was haben deine Mitgründer dann sozusagen vorher gemacht, bevor ihr zusammengefunden habt, nach dem Abi?
Genau, also wir sind ja 4 und wir haben im Prinzip einen Chief Revenue Officer, der unser Revenue-Team leitet. Und Peter, der hat Volkswirtschaft studiert, Economics, und Yoshi auch, die haben zusammen studiert. Und dann haben wir einen CTO, der unser Tech-Team leitet, Simon, der hat Informatik studiert an der TUM.
Okay, und die hatten Erfahrung jetzt auch im Online-Handel, meinst du?
Genau, gerade Peter und Yoshi hatten da, Peter hat sozusagen E-Commerce mit Mammut aufgebaut und die hatten da so ein bisschen die sozusagen die Rolle unserer Kunden jetzt inne gehabt und das war dann, glaube ich, so ein bisschen der Austausch, der dann so diese so das initiale Brainstorming, ne, befeuert hat.
Okay.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Das heißt, ihr habt euch dann quasi zusammengesetzt, überlegt, okay, wir wollen jetzt was gründen und dadurch ist die Idee entstanden oder seid ihr von der Idee gekommen oder wie lief das?
Also ich glaube, es war jetzt bei uns nicht, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, das war dieses 100% romantische, ich entdecke was am Institut und bringe es jetzt in den Markt, so, sondern das war halt einfach, dass wir so ein bisschen diesen, sagen wir mal, Ideen und Entwicklungen in der Welt waren wir halt ausgesetzt auf beiden Seiten, ne, auf der Lösungsseite und auf der Problemseite. Und dann haben wir uns dahingesetzt, haben gesagt, okay, das ist schon jetzt irgendwie echt ein interessanter Moment in der Zeit gerade, wenn man auf globale Payments schaut. Und es ist irgendwie gibt es hier ein sehr, sehr starkes Wieso denn jetzt Element zu der ganzen Geschichte. Und dann sind wir tiefer eingetaucht und wussten, dass wir zusammen gut und gerne arbeiten und haben uns dann Schritt für Schritt der Sache auch angenähert.
Ja. Bevor wir jetzt auf diese Meta-Ebene kommen, Pix, FedNow und so weiter, wird mich mal interessieren, ihr habt sozusagen diese Bezahlmethode entwickelt, Ivy, die man als Online-Shop einbinden kann. Wie genau funktioniert das jetzt, wenn ich mir irgendwas kaufen will, bei einem der Online-Shops bin, eure Bezahlmethode angeboten wird? Was ist sozusagen der Ablauf?
Ja, also wir zeigen dir praktisch einen Button, wo du dann einmal deine Bank auswählst. Ich bin irgendwie bei der Deutschen Bank. Und dann ist der Call to Action auf dem Button, ist zahl jetzt mit der Deutschen Bank. Ne? Und dann klickst du da drauf und dann, wenn du auf dem Handy bist, wirst du weitergeleitet in deine Banking-App. Und da musst du dann die Zahlung autorisieren. Also da ist irgendwie alles voreingegeben, irgendwie Betrag, Verwendungszweck, Empfänger und so weiter. Und da musst du das autorisieren, halt zum Beispiel mit Biometrics, irgendwie Face ID oder Touch ID, muss ich da einmal eben erkenntlich machen. Und dann wirst du wieder zurückgeleitet auf den Shop und dann ist die Transaktion erfolgreich.
Okay, aber im Vergleich zu sowas wie Sofortüberweisung, was ja ein deutsches Unternehmen ist, was von Klarna mal gekauft wurde, ist der Unterschied, dass es instant passiert, richtig?
Genau, also ich glaube, sofort benutzt auch Instant-Infrastrukturen, also Ford benutzt schon auch SEPA Instant oder Faster Payments, wo es verfügbar ist. Ich glaube, das war jetzt nie so das große Thema für Sofort und sozusagen unsere Überlegung, ein Netzwerk aus Netzwerken für Echtzeitzahlung auf Bankeninfrastruktur überall auf der Welt zu bauen. Das ist praktisch, ich glaube, mehr der Unterschied zu Sofort. Wir können ein bisschen tiefer reingehen. Aber ich glaube, Sofort benutzt schon auch diese Infrastruktur, ja.
Okay, aber wenn man jetzt nur aus der Nutzer- und Händlerperspektive kommt, was unterscheidet euch da genau?
Genau, also ich glaube, aus der Nutzerperspektive ist erstmal, wir sind keine branded Payment Method, ne? Also wir sagen dem Kunden, zahl mit der Deutschen Bank, wir sagen dem Kunden jetzt nicht, zahl mit Ivy. Wenn Sofort sagt, ja, zahl mit Sofort. Ne? Und die User Flows sind anders, also das ist dann sozusagen von Bank zu Bank auch unterschiedlich. Ich glaube, wir haben super krass optimierte User Flows, die sozusagen Conversion steigern können, dann für den Händler wiederum und Success Rates steigern können. Und ich glaube, Sofort und andere Spieler der ersten Generation in diesem Markt, also dazu würde ich auch so ein Ideal zählen zum Beispiel, das war halt, ich meine, Sofort.
So eine niederländische Zahlmethode.
Genau, exakt. Die gibt's ja schon seit den frühen 2000er Jahren. Ne? Und die haben damals halt angefangen, regional in einem einzigen Markt diese Account-to-Account-Payments möglich zu machen. Also dann praktisch die gleiche Idee, dass du sagst, okay, hey, es wäre total spannend, wenn du Zahlungen direkt von Bank zu Bank bewegen kannst und eben nicht mehr die Karten da drin hängen hast, die irgendwie dir 2% von deiner Marge wegnehmen. Und dann war die Lösung, die eben diese Companies halt gebaut haben, wirklich zu den Banken hinzugehen und proprietäre Schnittstellen zu bauen und jede Bank einzeln zu integrieren und dann eben über Screenscraping diese schon auch umstrittene Technologie dann eben sich einzuloggen über die Kunden-Accounts. Und ich glaube, das war halt immer ein bisschen so ein geografisch begrenztes Unterfangen, ne? Und Skalierbarkeit war das große Fragezeichen bei diesen Modellen und deswegen wurde da jetzt auch nie im großen Stil investiert und es war jetzt nie die Idee, daraus irgendwie ein globales Netzwerk für Zahlungen zu entwickeln. Und das hat sich halt geändert dann mit PSD2 und mit Open Banking, ne? Also nicht schlagartig, weil PSD2 auch Startschwierigkeiten hatte, denke ich. Aber so vom Konzept her hatte man plötzlich die Perspektive, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier plötzlich verschiedene Geografien und wenn wir uns mal Europa anschauen, einfach mal in Europa standardisierte Schnittstellen, wo der Regulator sagt, die Banken müssen die anbieten, die nicht mehr auf Screenscraping oder ähnliche so ein bisschen problematische Technologien vertrauen, sondern wirklich standardisiert von der EU angeboten werden müssen. Und da kann man dann eben jetzt skalierbar drauf zugreifen. Und das ist praktisch dann dieser PSD2, dieser Open Banking Moment, der dann diese ganzen, so diese zweite Generation von Companies in dem Markt entstehen lassen hat. Also die Yappelis, die Tinks, die Tokens. Und ich meine jetzt mal so ein bisschen so einen kleinen Marktperspektive einfach, wie ich sozusagen auch das wahrnehme. Und diese Companies, diese Open Banking Plattformen, diese Bankdatenaggregatoren, die haben dann so ein bisschen das PSD2-Plumbing gemacht, ne? Und im Prinzip sind die dann zu den Banken gegangen, haben denen geholfen, die PSD2-Schnittstellen sauber zu machen, zu launchen, haben sozusagen mit den Banken die ersten Use Cases entwickelt. Und jetzt befinden wir uns eigentlich in einer Situation, wo, glaube ich, die Payment-Schnittstellen bei den Banken so immer reifer werden. Und wir jetzt eine dritte Phase von Account-to-Account-Payment-Companies sehen, zu der ich dann eben uns auch zählen würde, die diese Infrastruktur zu einem Produkt macht, ein Stück weit. Also die eben mit einem Yappeli, mit einem Tink, mit einem Token und so weiter, mit diesen Arten von Unternehmen zusammenarbeitet und darauf eben ein Payment-Produkt baut, ne? Mit eben der ganzen Händlerfunktionalität, mit den User-Flows, aber halt auch mit einer globalen Perspektive und einer globalen Integration von verschiedenen Infrastrukturebenen, die man dann eben irgendwie under the hood halt orchestriert und da, um eben Coverage, Conversion und Success Rate zu erhöhen für den Händler. Mhm. Und ich glaube, das war da immer so eine Perspektive so drauf.
Okay. Wie ist das, wenn man jetzt quasi als Nutzer mit euch zahlen will, ist es ja bei vielen Konten im Moment noch so, dass man für Instant Payment bezahlen muss. Bei der Comdirect kostet es, glaube ich, zum Beispiel 1 Euro. Bei N26, wenn man das Standardkonto hat, kostet es auch was. Wie ist das denn in eurem Fall? Muss man das dann bezahlen? Das wird sich ja in der Zukunft dann auch ändern, dass es, glaube ich, überall kostenlos oder gebührenfrei sein muss. Aber bislang muss man ja dafür bezahlen. Wie ist das aktuell dann gelöst bei euch?
Genau, also der Kunde muss jetzt nie bei uns was bezahlen. Also Payment ist ja auf Kundenseite eine krasse Commodity und ich glaube, kein Kunde würde jetzt für Payment bezahlen. Es gibt in Deutschland, glaube ich, so 60% der Banken, die jetzt schon SEPA instantfähig sind, wo wir das Geld direkt blocken können. Bei den anderen geben wir sozusagen dem Händler nur eine Echtzeitbestätigung, dass das Payment autorisiert ist und das Geld settelt dann sozusagen, also das richtige Cash settelt dann meistens einen Werktag später, ne? Und das wird sich halt ändern mit sozusagen der neuen SEPA Instant Gesetzgebung, die du angesprochen hast, wo wir halt sagen irgendwie, okay, in einem Jahr sieht es wahrscheinlich ganz anders aus. In einem Jahr ist SEPA Instant eben flächendeckend und kostenfrei auch in Kontinentaleuropa verfügbar. Und in anderen Teilen der Welt ist es eben schon jetzt flächendeckend und kostenfrei verfügbar, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich, ne?
Mhm. Aber wenn es diese Gebühren bei den Konten gibt, dann zahlt das quasi der Händler, übernimmt das der Händler mit, oder?
Nee, dann zetteln wir einfach, okay, nicht instant aktuell, sondern, okay, geben nur eine Instant-Bestätigung, dass autorisiert wurde. Und dann kommt das Geld, also tatsächlich der Cashflow hittet dann eben erst einen Tag später.
Okay. Bei welchen Banken ist das jetzt quasi in Deutschland schon möglich und bei welchen nicht? Welche sind dann noch eher rückständig?
Boah, ich will jetzt nicht so Bankenshaming betreiben. Also es gibt Banken, die sind allgemein, ja, weil Banken auch immer unsere Partner sind, glaube ich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, was Banken jetzt mit PSD2 auf die Beine gestellt haben, es hat wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, als die Industrie sich das erhofft hat, aber ist an sich was wahnsinnig Beeindruckendes. Also wir haben in Deutschland eine Abdeckung von wirklich kratzender 100% und du kannst eigentlich jede Bank ansteuern und hast da sozusagen auch als aus unserer IB-Perspektive halt die unglaubliche Chance, dass du irgendwie ein Produkt launchen kannst, wo du schon mit, also jetzt mal auf Europa und die Welt betrachtet, wenn man sich unsere Coverage anschaut, wo du halt mit 500 Millionen Money-Accounts verknüpft bist, ne? Und dann hast du halt eine ganz andere Perspektive auch auf dieses klassische Henne-Ei-Problem, was du im Payments sonst halt oft hast, weil niemand sich jetzt ein Ivy-Account machen muss und niemand muss sich ein Ivy-Wallet aufladen oder sowas, sondern da bestehen halt schon stabile und belastbare Verbindungen zu Geldaccounts, was echt was Besonderes ist. Und das muss man den Banken irgendwo auch echt hoch anrechnen. Es gibt Banken, die sind da sehr stark immer auf den PSD2-Tipp. Ich glaube, ING ist eine Bank, die einfach historisch und auch aktuell noch so immer Innovation getrieben hat in Deutschland zum Beispiel.
Okay. Und was sind praktisch, wenn du dir viele große Companies in dem Bereich anguckst, was sind eure Burggräben, wie ihr quasi die Konkurrenz davon abhaltet, dass es einfach bei einem Payment-Anbieter eine weitere Bezahlmethode ist, die sie auch anbieten? Wie du schon gesagt hast, gibt's ja die Infrastruktur darunter mit Yapılı und diesen ganzen Anbietern gibt es ja schon. Was ist praktisch euer Layer darüber, dass das Geschäftsmodell auch irgendwie verteidigbar macht?
Also ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Perspektiven. Ich glaube, es gibt einmal dieses Thema, wie verhindern wir, dass das jetzt eine Bezahlmethode unter vielen in einem Payment Service Provider, in einem Bezahldienstleister eben wird. Und dann gibt es andere Thema, was ist das Verhältnis zu den Infrastrukturprovider in dem Space, ne? Also zum Beispiel zu einem Yapılı. Ich glaube, wenn man so ein bisschen auf den ersten Case schaut und so überlegt, wie ist das Verhältnis zu den Payment-Service-Providern? Das wäre jetzt für uns nicht schlimm, wenn das eine Bezahlmethode unter vielen in einem Stripe ist oder in einem Adyen. Also ich glaube, das Verhältnis zu den Payment-Service-Providern ist sehr partnerschaftlich. Und wir sprechen mit vielen Payment-Service-Providern und wir gehen da Partnerschaften ein. Und ich glaube nicht, dass Payment-Service-Provider jetzt diejenigen sind, die das Thema in den Markt bringen, weil die halt auch ihr Geld verdienen auf Card-Acquiring und eben da ihr Umsatz auch herkommt. Aber ich glaube, sie werden mehr und mehr einen Druck verspüren von ihren Händlern. Also es ist dann mehr so ein Customer-Success-Thema für die, dass halt Händler sagen, ja, wieso bietet ihr das denn jetzt nicht an? Und auch wenn der Payment-Service-Provider darauf jetzt vielleicht nicht die große Marge macht, würde er eben in den Markt gucken und hoffentlich mit Anbietern wie uns zusammenarbeiten, um das zu launchen, solche Produkte. Das ist, glaube ich, so diese eine Seite. Ich glaube, wenn man dann so auf diese Beziehung zu den Infrastruktur-Providern schaut, dann ist das Erste halt, wie gesagt, Productization, also ein Produkt bauen aus eben einer bloßen Bankdatenplattform. Also da gehören eben Sachen, eben Händlerfunktionalitäten dazu, wie eben Refunds, Reconciliation, Auszahlung, Settlement, diese ganzen Themen, die halt irgendwie erst das Ganze zu einem Payment-Produkt machen, was ein Händler wirklich auch nutzen kann. Und dann eben auch ein gewisses Level an Smart Routing und Orchestrierung. Also wenn du zum Beispiel mit dem Visa-Team sprichst und irgendwie die Visa Leute fragst, ja, wie sieht denn das eigentlich jetzt wirklich technisch auf dem kleinsten Level, wie sieht denn das aus, so eine Visa-Transaktion? Dann sagen die dir auch so, ja, es ist halt irgendwie finanzieller Datentransfer und wir haben eine Visa-Schnittstelle und darunter liegen 10 verschiedene Datenebenen, die sie orchestrieren. Und manchmal, wenn du mit Visa bezahlst, routen sie im Backend zu Mastercard, um sozusagen eine 100% sichere Zahlung zu garantieren. Und das sind halt Rates, die irgendwie 70 Jahre schon im Markt sind, ne? Und also bei allen Fehlern ist es halt total, also das Level an Stabilität und Maturity, was diese Unternehmen erreicht haben, ist natürlich total einzigartig. Und nichtsdestotrotz routet ein Visa noch zum Mastercard und ist, um sozusagen dieses Level an Stabilität zu garantieren. Und das ist eben auch unsere technologische Überzeugung und Perspektive jetzt auf Account-to-Account-Payments, dass es da genauso aussehen wird. Und wir glauben nicht, dass du einen Finanzdaten, sozusagen Bankdaten-Layer haben kannst und dann ein super geiles, stabiles Payment-Produkt hast. Wir glauben, du musst da eine Redundanz schaffen, ne? Du musst da orchestrieren und du musst da mit den besten Datenprovidern im Markt integriert sein und dann eben immer, wenn der Kunde eine Bank auswählt, auf eine möglichst smarte Weise zu dem Provider routen, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass das Payment eben auch so erfolgreich ist. Und das ist da unsere Beziehung mit diesen Unternehmen.
Mhm. Aber warum sollten die Payment-Service-Provider, wenn sie merken, es gibt da eine Nachfrage, dann perspektivisch nicht auch überlegen, ihre Wertschöpfungskette einfach da dasselbe anzubieten und ich glaube, nicht mit euch zu partnern.
Also sozusagen wie so dann selber zu bauen auch
ja,
tatsächlich.
Genau, ja.
Klar, also du wirst bei den größten Payment-Service-Providern wirst immer eine Buy-or-Build-Debatte haben. Ne? Also ich glaube aber ehrlich gesagt bei jedem Embedded-Finance-Produkt ab einer gewissen Größe gibt es diese Themen. Ich glaube, es ist nicht leicht, das zu bauen, was wir bauen. Und ich glaube, wir werden jetzt mehr und mehr Ressourcen, Expertise und Gehirnschmalz mit unserem Team da reinstecken, da eben das beste Produkt zu bauen. Und klar, aber ab einer gewissen Größe wahrscheinlich die Top 3 Payment Provider schauen sich eben an, ob sie es selber bauen können oder ob sie halt eben Partnerschaft eingehen mit jemandem im Markt wie uns. Für alle, die nicht zu den 3 Größen gehören, ist es wahrscheinlich total unfeasible. Mhm. Also.
Wie ist das auf der Händlerseite? Also wie viel Gebühren zahlen die bei euch? Und was können sie mit euch alles noch machen?
Ja, also Pricing kommt natürlich immer auf einen konkreten Use Case an. Also wir reden dann mit den größeren Händlern und sprechen über Volumen, größtes Warenkorbs und so weiter und eine ganze Reihe von Datenpunkten, die wir da einbeziehen. Üblicherweise kannst du einen Prozentpunkt gegenüber PayPal sparen.
Okay. Habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel das bei PayPal ungefähr ist.
Das schwankt natürlich auch von Händlervertrag zu Händlervertrag, aber PayPal nimmt schon gerne mal 150 Basispunkte, vor allem bei einem großen Händler.
Okay. Und ich hatte auf eurer Website gesehen, dass ihr durchaus auch noch weitere Produkte abseits von dem reinen Payment bezahlen plant. Was ist da alles noch möglich mit der technologischen Basis, die ihr baut?
Ich glaube, wir haben schon einen starken Fokus auf Payment. Und ich glaube, das ist das, worin wir jetzt erstmal richtig gut werden wollen. Also sozusagen wirklich auf diese Vision auch zu exekuten, jetzt eine globale Schnittstelle für Echtzeitzahlungen in verschiedenen, eigentlich geografisch beschränkten Systemen zu werden. Es gibt natürlich so angrenzende Produkte, die da total naheliegen, also verschiedene so Kontoinformationsdienste zum Beispiel, wo du halt mit der Transaktion auch dem Kunden ermöglichen kannst, irgendwie noch weitere Informationen aus dem Bankkonto zu ziehen, um da irgendwie Sachen vorauszufüllen oder Informationen bereitzustellen. Würde jetzt nicht sagen, dass es ein Fokus ist von uns, aber da gibt es Händlernachfrage und das launchen wir auch.
Und Auszahlungen und sowas sind ja, glaube ich, auch noch möglich, ne?
Absolut. Ich glaube, das ist wieder sozusagen Kern-Payments-Plattform, also Rückerstattung, Auszahlung, Settlement, das eben richtig gut zu machen. Das ist, glaube ich, richtig sozusagen das, was wir auch gut können.
Wenn ihr jetzt sagt, wir gucken, dass wir das gleich technologisch global ausrollen, wie für die ganze Wachstumsstrategie, müsst ihr ja trotzdem irgendwie Händler finden, die euch einsetzen. Wie geht man da ran?
Absolut. Ich glaube, wenn du über diese Positionierung als globale API nachdenkst, dann ist es auch ein Händlerthema, aber es ist fast mehr ein Consumer-Thema. Also ich glaube, jetzt eine neue Geografie oder 20 neue Geografien live zu schalten als Payment Gateway, da verändert sich die Value Proposition exponentiell. Also ist da nicht nur immer ein Zwanzigstel mehr, sondern wenn du zum Beispiel Visa anschaust, das ist sozusagen diese Ubiquity, diese Allgegenwärtigkeit ist eben sozusagen strukturell ein ganz grundsätzlicher Bestandteil der Value Proposition von so einem Payment Scheme. Und wir haben halt sehr, sehr tiefe Überzeugung darin, dass wenn Account-to-Account-Payments tatsächlich in 10 Jahren einen großen Marktanteil von Kartenpayments wegnehmen, dass es dann nicht, also es gibt ja auch kein Visa USA, Visa LATAM, Visa Europa, Visa Asien, es gibt einfach nur Visa so, ne? Und das ist eben auch die Proposition, die Kunden überzeugt und die es halt attraktiv macht. Und wir glauben, dass Account-to-Account-Payments genauso aussehen wird. Es wird jetzt technologisch nicht Pix, UPI, Open Banking, FedNow und 50 weitere geben, sondern es wird eben ein Gateway geben, über die man diese ganzen regionalen Systeme eben anschalten kann. Ne? Und das bauen wir praktisch. Und das kann natürlich für große internationale Händler total relevant sein. Wir glauben aber vor allem, dass es auch perspektivisch essentiell sein wird, einen Kunden auf dieses Rail zu bekommen.
Okay, das heißt, du argumentierst, in dem Moment, wo ihr diese Funktionen habt, gibt es quasi auch eine Sogwirkung von den Händlern, euch einbinden zu müssen.
Absolut, wir glauben, dass das dann ein großer Teil unserer Wertschöpfung ist. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich jetzt, wir arbeiten mit Händlern zusammen, die nur in Deutschland verkaufen, wir arbeiten mit Händlern zusammen, die in Europa verkaufen, wir arbeiten mit Händlern zusammen, die global verkaufen und das ist alle diese Dinge sind sozusagen an sich auch Use Cases, die immer noch in sich Sinn machen.
Wie viel Händler habt ihr dann schon auf der Plattform und was sind so Transaktionsvolumina, die ihr schon abwickelt?
Genau, also wir sind mit einigen 100 Händlern live und Transaktionsvolumina kann ich jetzt nicht so öffentlich sagen.
Okay. Frage bei so Fintech-Modellen, wo man rangeht und die bestehenden Gebühren quasi reduziert, kann man immer argumentieren, okay, das ist irgendwie super für den Markt, weil quasi die Gebühren für beide Seiten am Ende wieder sinken. Was dann immer die Frage, die sich trotzdem stellt, ist ja, ist es trotzdem noch ein gutes Geschäftsmodell an sich? Inwiefern würdest du sagen, ist da Ivy quasi noch ein gutes Geschäftsmodell, die wiederum andere Payment-Methoden disruptieren will?
Ja, absolut. Also gute Frage. Und ich glaube, du hast ja zum Beispiel, hattest diese Diskussion ja viel bei den Neobanken, ne, die irgendwo auch Produkte gratis angeboten haben und so halt einfach auch Margen kaputt gemacht haben. Ich glaube, unser Fall ist strukturell ein anderer, weil wir nehmen ja in unserer Kostenstruktur Punkte raus, ne? wir nehmen ja Linien raus aus unserer Kostenstruktur. Im Gegensatz zu einem PayPal haben wir zum Beispiel keine Kosten an die Kreditkartenfirmen. Wir haben eine ganze Reihe von Stakeholdern, die sonst sozusagen mit diesen klassischen kartenbasierten Infrastrukturen zusammenhängen, haben wir nicht. Und dadurch können wir das dann eben auch mit guten Margen, also exzellenten Margen ehrlich gesagt, auch weiterverkaufen. Und das ist ein nachhaltiges Modell.
Okay. In Brasilien Pix, hattest du ja gerade schon erwähnt, hat das ja einen wahnsinnigen Aufstieg hingelegt. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, macht das ja schon einen großen Teil mittlerweile aus des Zahlungsverkehrs. Inwiefern, also wie erklärt ihr euch da den Aufstieg und wie lässt sich das vielleicht auch auf Europa und Instant Payment übertragen? Was lässt sich nicht übertragen, weil Brasilien schon ein sehr besonderer Markt ja ist?
Absolut. Also ich glaube, Also meine Perspektive auf Pix, ich bin jetzt auch nicht der größte Experte in Brasilien, aber ist das natürlich, es wurde sehr top-down getrieben. Ne? Also die Zentralbank hat es massiv gepusht. Und Brasilien war halt ein Markt, der auch eine andere Reife bei sozusagen der Payment Adoption hatte als jetzt Europa. Ne? Und das, die Kreditkartenpenetration war nicht so hoch. Und da war sozusagen auch noch mehr Marktanteil einfach frei, den man greifen konnte. Ne? Also Brasilien hat eine Kreditkartentransaktion mehr als 30 Tage gebraucht im Schnitt, um zu settlen. Also da war irgendwie auch die Infrastruktur noch nicht so reif, wie sie jetzt in Europa war. Deswegen macht es irgendwo auch Sinn, dass es einfach schneller ging, wenn du da wirklich mit einer disruptiven Technologie wie im Instant Bank Payments reingehst. Ich glaube, die Vehemenz, mit dem es auch von einem Regulator getrieben wurde, ist etwas, wo man sich schon auch immer raufschauen kann, wo man auch gucken kann, wenn man jetzt ein bisschen auf das europäische Feld schaut, wie kann der Regulator in Europa noch weiter auch Anreize setzen, noch weiter sozusagen die Gesetzgebung auch vorantreiben, um weitere Use Cases zu eröffnen. Ne? Und ich glaube jetzt nicht, dass für Europa so ein zentralbankgetriebenes Top-Down-Modell das Beste ist. Muss ja auch immer zum Markt passen. Aber ich glaube, die Ambition so dahinter, das war halt schon ziemlich einzigartig und hat es eben auch zu dieser krassen Erfolgsgeschichte gemacht.
Okay, das heißt, du sagst, es lässt sich nicht so 1:1 auf Europa übertragen?
Nee, also meiner Meinung nach nicht, nee.
Okay, aber glaubst du denn trotzdem, dass Instant Payment hier trotzdem groß werden wird?
Absolut. Also ich glaube, wenn du natürlich mit weniger harter Hand mit dem Regulator durchgreifst, dauern die Dinge halt länger. Das heißt aber nicht, dass sich nicht effizientere Technologien in der Marktwirtschaft durchsetzen. Und diese Technologie ist einfach wahnsinnig effizient und nimmt strukturell massive Kostenblöcke aus eigentlich unserem gesamten Handel und Wirtschaftsverkehr raus. Und das ist etwas, wo ich sehr, sehr bullisch bin, dass das in 10 Jahren massiven Marktanteil gewonnen hat, ja.
Ist denn euer Hauptargument den Händlern gegenüber eigentlich die niedrigere Gebühr oder dass das Geld sofort da ist? Weil eigentlich das ist ja mittlerweile, wie du gesagt hast, in Europa relativ effizient, ist dann nach 1-2 Tagen da und macht jetzt für die Händler eigentlich nicht so einen Riesenunterschied. Wie erlebt ihr das bei euren Sales-Gesprächen?
Es ist unterschiedlich, es ist echt von Händler zu Händler unterschiedlich, glaube ich. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Wechselwirkung da. Wenn Geld sofort da ist, kannst du auch nochmal niedrigere Gebühren verlangen, weil du halt keinerlei Fraud-Risiko in dem Moment hast. Ne? Das Geld ist halt da oder es ist nicht da. Und dann kannst du halt die Ware lossenden oder nicht. Ich glaube, das ist dann sozusagen, da besteht so eine gewisse Interdependenz auf den Economics. Aber es kommt auf den Use Case und Händler an, glaube ich.
Okay, bei welchen Händlern ist das, würdest du sagen, da eher relevant? Also wo hohe Betrugsraten zum Beispiel sind, oder?
Ich glaube so, also Transaktionsgebühren werden immer relevanter, je größer der Warenkorb ist. Also wenn du irgendwie einen 2000 Euro Warenkorb hast und, weiß nicht, MacBooks verkaufst, dann tut es natürlich schon weh, darauf irgendwie 40 Euro an PayPal zu bezahlen. Das wird nochmal verstärkt, wenn Margen klein sind. Also ich glaube, dieser
Elektrohandel
hat notorisch geringe Margen und wenn du halt irgendwie eine 8% EBITDA-Marge hast und dann mit uns eine 9% EBITDA-Marge, das macht dann halt schon einen Unterschied. Auch Marktplätze ist ein Use Case, den wir viel sehen und viel machen gerade, weil hast du halt auch, ne, also irgendwie großer Marktplatz hat dann vielleicht eine 10% Take-Rate auf seinem Volumen, mit uns vielleicht eine 11% Take-Rate und das sind dann halt die Dinge, die schon einen Unterschied machen und wo du dann sehr stark auf dieser Cost-Saving-Proposition auch reingehen kannst.
Wie ist da quasi die Sicht auf Betrug? Weil ich meine, wenn jetzt irgendwie dein Bank-Account gehackt wurde, ist es ja quasi auch einfacher, Geld wegzuüberweisen, beziehungsweise schwieriger für die Bank, das vielleicht wiederzuholen. Wie ist da quasi deine Sicht drauf?
Ja, genau. Also ich glaube, dieses Authorized Push Payment Fraud ist natürlich ein Thema, also dass sich jemand wirklich in deinen Bank-Account einloggt und dann davon ausgehend Transaktionen tätigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Technologie da so ein krasser Enabler von ist, weil wenn sich jemand in deinen Bankaccount einhackt, dann kann er sich auch Geld überweisen und alles weitere. Und das ist dann einfach eine ziemlich üble Situation. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen rauszoomt, sind sozusagen die Sicherheitssysteme der Banken immer noch mit die besten im Markt. Und ich glaube, deutsche Banken haben viele Klischees, die sie umschwirren, aber dass sie irgendwie total unsicher sind oder fahrig mit Compliance umgehen, ist jetzt keins davon. Und ich glaube, deswegen sind wir eigentlich ziemlich happy, dass wir sozusagen, wenn es um die Sicherheit geht und sozusagen Login Security auch mit den Banken halt kooperieren und die das auch übernehmen für uns, weil da einfach schon wahnsinnig viel Expertise und Manpower reingeflossen ist auf der Bankenseite.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Was sind so in den nächsten Monaten so die nächsten großen Steps für euch?
Genau, also wir hiren gerade viel. Also auch gerne noch einmal hier sozusagen raus in die Welt, wenn ihr Lust habt, mal mit uns zu sprechen. Wir hiren auf, glaube ich, 10 verschiedenen Rollen gerade. Kommerzielle Rollen, Entwicklerrollen, Produktrollen. Das ist ein großes Thema. Da probieren wir gerade die besten Leute zu finden. Ich glaube, wir hatten auch gerade im Vorgespräch schon ein bisschen da so skizziert, dass wir schon auch geprägt sind, glaube ich, so von den letzten 2 Jahren und irgendwie von dieser, auch die Perspektive haben, dass du jetzt nicht jedes Problem mit Headcount lösen kannst und irgendwie auf alles nur Leute raufschmeißt, sondern dass du da schon sehr, sehr stark Qualität über Quantität hirest. Und deswegen dauert es länger bei uns, glaube ich, gerade, die Rollen zu hiren. Also wir lassen es da Zeit, wir probieren echt die besten Leute zu finden und sprechen mit vielen Leuten für jede Rolle und probieren dann eben auch die richtigen Leute zu gewinnen für die Company. Und das ist ein großes Thema, ne? Also ich glaube, das würde wahrscheinlich jeder Gründer, jeder Gründerin auch erzählen. Es ist halt einfach eine der großen Aufgaben, die du halt hast, wenn du die...
Zumindest in der Phase. Also ich meine, viele haben jetzt ja gerade irgendwie ein Drittel rausgeworfen, ne?
Ja, stimmt. Also klar, das ist dann nochmal eine andere Challenge. Aber ja, so, wenn du anfängst aufzubauen, dann das ist immer eine Challenge. Und ich glaube, wir sind da schon nochmal besonders intentional. Wir hiren auch viel weniger, glaube ich, als andere Companies jetzt so in unserer Stage und sind dann deutlich selektiver. Und das ist ein Thema. Go-to-Market ist ein Thema. Also wir arbeiten alle viel mit Kunden zusammen. Ich arbeite viel mit Kunden zusammen. Und das ist sozusagen etwas, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und dann geht es halt um Produkt, ne? Also ich glaube, wir haben jetzt im letzten Quartal haben wir 9 Geografien live geschaltet, kommen da wahnsinnig schnell voran, sowohl auf der Plattformseite als auch auf der Coverage-Seite. Und das ist auch immer wieder spannend.
Okay. Ihr habt jetzt vor einiger Zeit eine Runde über 7 Millionen verkündet. Creandum ist unter anderem eingestiegen. Wie ist das gelungen in so einer ja doch schwierigen Zeit? Oder war das jetzt gar nicht so schwierig, weil ihr relativ früh noch seid und es eher dann später im Verlauf gerade schwierig ist am Markt?
Genau, also ich kann jetzt, also meine Perspektive kann ich nur teilen. Und das ging schnell, also wir haben die Runde in 10 Tagen geclosed. Und ich glaube, wir waren jetzt nicht die früheste Company der Welt, aber klar, es ist, also ich glaube, je näher du jetzt gerade an Public Markets kommst, desto schwieriger ist es gerade irgendwie eine Runde zu raisen. Also ich glaube, eine A ist dann nochmal schwieriger als eine Seed und eine B ist nochmal schwieriger als eine A und irgendwie ein IPO machen jetzt gerade auch nicht so viele. Und das ist irgendwie total logisch und ich glaube, das ist jetzt gerade so die Marktphase, die sich auch sicher auch nochmal ändern wird. Ich glaube, es hat einfach vieles gepasst, vom Produkt her, vom Team her. Wir waren auch begeistert von Creandum, weil es uns die Entscheidung auch leicht gefallen und dann haben wir das Ding dann zugemacht, ja.
Also 10 Tage im Sinne von, ihr habt euch überlegt, wir wollen eine Runde machen, erster Termin bis zur Unterschrift, oder?
Genau, bis Termsheet, denkst du ja mal, ja.
Okay. Ihr habt ja auch einige Gründer als Angel mit an Bord, Max Teiental zum Beispiel von N26. Was soll euch das Angel-Netzwerk bringen, was ihr da mit an Bord habt?
Also ich glaube, gerade am Anfang hat das Angel-Netzwerk hat uns erstmal Kredibilität gebracht als Gründern in diesem Thema. Also wir haben 8 Unicorn-Gründer als Angel mit dabei, haben viele Leute aus Fintech mit dabei, wie zum Beispiel Max von N26, aber auch Gründer von Pleo, der B2B-Payments macht, oder der CEO von Molly, der vorher CTO von Klarna war, jemand aus dem Adyen-Founding-Team. Und ich glaube, das war für uns auch als junge Gründer wichtig, ein Stück weit, da sozusagen uns von diesen Leuten auch Kredibilität zu leihen. Ne? Und ich glaube, jetzt sind wir in so einer Phase, wo wir mit einigen Angels sehr eng in so einer Advisory-Funktion zusammenarbeiten. Also ich bin mit allen auf WhatsApp, und es gibt, du weißt halt inzwischen so, wer für welches Thema jetzt irgendwie hilfreich sein kann. Und ich glaube, wir haben...
Kannst du mal ein Beispiel geben?
Ich habe gerade eben habe ich zum Beispiel Cohen, der eben, wie gesagt, CEO von Molly ist und sonst davor hat 13 Jahre bei Klarna eben Leadership gemacht, CTO gewesen, habe ich zum Hire gefragt, mit dem wir gerade sprechen, weil der auch bei Klarna war vorher, und habe gefragt, ey, was hältst du von dem? Und habe mit ihm kurz dazu gechattet, und das ist halt einfach dann schon gut, wenn du so diese Informationen so schnell accessen kannst, und dafür bin ich nach wie vor super, super happy, dass wir die Angels an Bord haben.
Okay. Ich hatte gesehen, dass ihr auch so ein Scout-Programm an Bord habt. Wer ist das?
Du meinst bei den Angels?
Also man sieht nur im Cap-Table, also im Handelsregister, dass das quasi so ein Scout-Programm investiert hat.
Das ist eine gute Frage. Also manche Angels, also ich glaube so, wenn du irgendwie erfolgreicher CEO bist von einer Tech-Company, dann kannst du manchmal mit deinem Fund irgendwie, der einen Run gemacht hast, kriegst du noch Geld von dem, um das noch mit zu investieren. Ich weiß, dass es manche gemacht hat. Ich glaube, Max hat das auch gemacht. Aber jeder Angel hat auch privates Geld investiert. Also
okay, aber für wen scouten die dann quasi?
Ich glaube, Max scoutet für Hedosophia.
Okay. Alles klar, zum Schluss würde mich nochmal interessieren, sozusagen, du startest jetzt deine erste Firma. Was sind so Vorbilder an Gründerinnen und Gründern, an Companies, wo du sagst so, hey, da orientiere ich mich dran, da kann ich irgendwie viel von lernen?
Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, du hast als Gründer, hast du immer so zwei Arten von Vorbildern. Also du hast so dieses eine Vorbild, was ganz weit weg ist. Also du hast irgendwie die Stripe-Gründer, die ich nicht mal kenne, wo ich natürlich schon sage, okay, die haben eine Company gebaut, die Welt verändert hat. Und die haben als Gründer ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Ne? Und das ist dann etwas, wo ich sage, okay, das ist sozusagen irgendwo schon auch ein Zielbild, wo man vielleicht irgendwann mal hinkommen kann, auch mit seiner Gründerpersönlichkeit und mit seiner Firma auch.
Kommen hier auch bald am Podcast.
Ja?
Ja.
Alter, geil. Ja, Glückwunsch. Und dann gibt es natürlich viel greifbarere Vorbilder. Ne? Also dann gibt es halt Leute, die vielleicht eine Phase weiter sind als du und ein Jahr weiter sind mit ihrer Company, und das ist dann natürlich was ganz anderes. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, irgendwie die Fintech-Gründer aus dem Kranium-Portfolio zum Beispiel, also irgendwie eine Charlotte von Topi oder auch Max von Lemon, ne, die irgendwie jetzt vor einem Jahr sozusagen die Probleme hatten, die ich jetzt gerade habe, also irgendwie Hiring und wie baut man jetzt die Candidate Experience und wie macht man das mit den Negotiations auf den Compensation Packages und so. Und ich glaube, das ist dann eine ganz andere Art von Vorbild. Ich glaube natürlich viel, viel mehr auf Augenhöhe, aber vielleicht irgendwo viel hilfreicher. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer viel genutzt habe, auch für mich und uns und die Company.
Okay. Wir halten euch auf jeden Fall im Blick, Ferdinand. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke, Kasper.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.